Meine Predigt heute Morgen habe ich überschrieben, ohne jede Sünde. Machbar oder keine Chance? Was meint ihr? Machbar? Nur für Jesus? Genau, ich höre das immer wieder. Immer wieder so von wegen, ja, wir sind ja... Wir sind erlöst, ja, Jesus hat uns befreit von aller Schuld, aber ganz ohne Sünde werden wir das immer nicht hinkriegen. Und das glaube ich nicht. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, darüber zu predigen, nicht nur heute, sondern tatsächlich eine Reihe zu machen, auch Dinge noch anzusprechen. Aber erstmal heute, ist das überhaupt machbar oder haben wir keine Chance? Sünde ist ein Thema, über das keiner gerne redet. Jedenfalls nicht, wenn es uns selbst betrifft. Über andere schon, ist uns schon noch was anderes, ja, genau, aber wenn es uns selber betrifft, keiner ist gerne Sünder, oder? Ich jedenfalls nicht. Oder Schuldiger, man kann ja Begriffe nennen, wie man will, oder einer, der Fehler gemacht hat. Ich bin nicht gern der, der den Fehler gemacht hat. So, also möchte ich am liebsten fehlerlos sein. So. Es klingt doch eigentlich verlockend, ohne jede Sünde zu sein, oder? Das ist doch eigentlich, ohne Sünde zu leben, also ohne jemals Fehler zu machen, alles richtig zu machen, das klingt doch echt verlockend. Oder? Für euch nicht? Schon zu frustriert oder wie? Ich finde das gut. Also ich finde das klasse. So, wie kann das klappen? Also ein einfacher Weg ist natürlich, wenn man keine Regeln hat, kann man auch nichts falsch machen. Oder man ignoriert die Regeln einfach. Sehe ich häufiger mal, wenn ich Auto fahre. So, auf der Autobahn rechts überholen, scheint für manche Zeitgenossen irgendwie nicht mehr dran zu sein. Also kein Verbot zu sein, sondern sie ignorieren das und machen das. Hauptsache ich komme vorwärts. Oder Geschwindigkeitsbegrenzungen sind kein Verbot. Das ist ein gut gemeinter Vorschlag, den ich auch ignorieren kann. So kommt mir das manchmal vor. Aber klar, wir wissen, im Straßenverkehr ist das nur, also ich glaube, da gibt es kaum was, was nicht gesetzlich geregelt ist. Also ist das keine gute Idee, diese Regeln zu ignorieren. Na, dann werden wir irgendwann an unsere Grenzen kommen oder steht so ein grauer Kasten da und dann kommt so ein rotes Licht raus und dann merken wir, aha, ich kann das nicht einfach ignorieren. Das kostet dann Geld. So, bei zwischenmenschlichen Beziehungen, ich finde das Beispiel, was Alex eben gerade gebracht hat, sehr treffend. Es ist nicht verboten, sich über jemanden lächerlich zu machen. Also habe ich auch keinen Fehler gemacht, ich habe doch kein Gebot, keine Regel übertreten. Könnte man so sagen, ja. Oder wenn man den Nachbarn nicht grüßt, es ist nicht verboten, das darf man. Aber höflich ist das nicht. Und eine gute Beziehung hat man mit dem Nachbarn dann auch nicht, wenn man den nicht grüßt. So, sich beim Supermarkt vorzudrängeln, bei der Kasse, ist auch nicht verboten. Oder? Steht das irgendwo an der Kasse, man darf sich nicht vordrängeln. Könnte man auch einfach machen, wenn man Zeit, nicht so viel Zeit hat. Ist alles, was nicht verboten ist, erlaubt? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist es nicht gut. Auch wenn nicht alles gesetzlich geregelt ist, heißt das nicht, wir machen alles richtig, wenn wir machen, was wir wollen. Wenn es Hauptsache um uns geht. Wer bestimmt die Regeln? Also auch die, die nicht irgendwie gesetzlich festgelegt sind. Klar, bei den Gesetzen keine Frage, da wissen wir, wer die bestimmt. Aber wer bestimmt die Regeln, die nicht aufgeschrieben sind? Wer sagt, was richtig und was falsch ist? Ja, dein Gewissen, das stimmt, aber dein Gewissen, von wem ist das beeinflusst? Wer hat deinem Gewissen gesagt, was richtig und was falsch ist? Vielfach kommt das noch von den Eltern, die uns erziehen, da wird viel ins Gewissen hineingeredet. Und ich glaube, auch wenn wir bekehrt sind, dann wird der Herr auch in unser Gewissen reden, das glaube ich auch. Aber manches ist einfach angelernt. Also ich hab so überlegt, so, wo lernen wir denn eigentlich die Regeln? Wer sagt uns, was richtig ist? Wie, als junger Mensch guckst du um dich herum und orientierst dich an den anderen. Und das ist manchmal keine gute Idee. Denn auch deine Eltern machen nicht immer alles richtig oder die Erwachsenen grundsätzlich machen nicht immer alles richtig. Also wenn ich mich daran orientieren würde, dann denk mal allein nur an Straßenverkehr, ne? Wenn ich mich nach den anderen richten würde, oh Backe, ich glaube, so viel Geld hätte ich gar nicht. Genau. Also alleine das Gewissen kann dich auch tatsächlich täuschen. Überleg mal, in Skandinavien ist es verpönt, Alkohol zu trinken. Und das kriegen die Skandinavier beigebracht, schon als Kinder. Also wird dir das Gewissen sagen, so, da ist Alkohol, das darfst du nicht. Hier in Deutschland, kein Problem. So, welches Gewissen ist denn nun richtig? Das skandinavische oder das deutsche? Merkst du, dass da das Gewissen nicht alleine der Maßstab sein kann? So. Und dann so, kann ich denn überhaupt, und das ist eben die Frage, die ich ganz so einfach gestellt habe, kann ich denn überhaupt alles richtig machen? So. Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, wer sagt, was falsch und was richtig ist. Ich muss mir klar werden, wenn ich ohne Sünde leben will, dann muss ich erstmal wissen, was ist richtig und was falsch. Und wer sagt, was ist richtig und was ist falsch. Also wer bestimmt die Regeln bei einem Gesellschaftsspiel, beim Mensch ärgere dich nicht oder was auch immer, neues Spiel? Die Spielregeln, also der es erfunden hat, der bestimmt auch die Regeln, ganz einfach. Wer bestimmt die Gesetze in unserem Land? Der die Macht hat, also die Regierung, die wir gewählt haben. Wer bestimmt die Regeln in dieser Welt? Die UNO? Genau, Gott. Weil es gibt in dieser Welt, es gibt zwar viele Regeln, aber die Länder sind sich ja alle gar nicht einig. Jeder bestimmt eigentlich das, was er für richtig hält. Es gibt keine allgemeinen Regeln in dieser Welt, wie man sich verhalten soll. Und dann kommt da auf einmal ein Regierungschef und der sagt, das will ich alles nicht, also schmeiße ich alles auf einen Haufen. So, wer bestimmt die Regeln in dieser Welt? Wer bestimmt das Miteinander der Menschen? Nicht nur in einem Land, sondern in der ganzen Welt. Der sie geschaffen hat. Der die Erde und auch die Menschen geschaffen hat. Der bestimmt die Regeln. Gott. Und seine Regeln gelten unabhängig davon, ob ich sie für richtig halte oder nicht. Die sind nicht von Ländern abhängig, die sind nicht von Gesellschaftsentwicklung abhängig oder sonst irgendwas, sondern seine Regeln gelten immer, ewig. So, und auch egal, ob du diese Ordnung akzeptierst, also Christ bist oder nicht, diese Ordnung gilt trotzdem. Am Ende unseres Lebens stehen wir einmal vor Gott und werden gerichtet. Und zwar nach seinen Regeln. Und da können wir machen, was wir wollen. Wir können es auf den Kopf stellen und sagen, das will ich alles nicht und das akzeptiere ich alles nicht. Da können wir nichts gegen tun. Gott ist einfach höher. Er ist der Allmächtige. Er hat uns geschaffen und er darf uns richten nach dem, was er festgelegt hat. Nach seiner Ordnung. So, er lässt uns aber auch nicht im Unklaren, was wonach er richtet. Weil eigentlich, es geht ihm ja nicht darum, uns zu richten. Er will uns nicht, also er will uns nicht verurteilen. Er möchte, dass wir in Frieden miteinander leben und dass wir es gut haben. Das ist eigentlich sein Anliegen von Anfang an gewesen, auch als er uns geschaffen hat. Er will, dass es uns gut geht. Und darum hat er diese Ordnung gegeben. Und wenn wir uns daran halten, dann wird es uns gut gehen. Das ist also zu unserem Besten. Übrigens genau wie die Straßenverkehrsordnung, auch wenn wir manchmal den Sinn nicht verstehen. Im Grunde genommen ist das für uns und für, natürlich auch für die anderen das Beste, wenn wir uns daran halten, ob wir das einsehen oder nicht. So. Er hat uns die Bibel gegeben. Und damit hat er uns gesagt, was seine Ordnung ist, wonach wir uns zu richten haben. Aber jetzt glaubt, die Bibel ist eine Sammlung von Gesetzen, so wie unser Gesetzbuch. Ja? muss ich dich leider enttäuschen. Es stehen zwar tatsächlich auch Gesetze drin, aber es ist keine Sammlung von Gesetzen. Weil Gott geht es nicht darum, dass wir jedes Gesetz bis auf den Punkt genau halten. Er möchte, dass wir richtig leben. Er möchte, dass wir es halten, aber nicht unbedingt, dass wir genau wissen, was steht denn da eigentlich? Und muss ich das halten oder muss ich jedes Mal überlegen, was steht denn da eigentlich genau? Also es geht nicht ums buchstabengetreue Halten, weil er möchte eigentlich, dass wir die richtige Gesinnung haben. Dass wir nicht überlegen müssen, ist das richtig oder falsch, sondern dass wir die richtige Gesinnung haben und das eigentlich automatisch tun. So, Gott hat Gesetze gegeben, eine ganze Menge sogar. Wir lesen im Alten Testament ganz, ganz viele Gesetze, die er an sein Volk, an das Volk Israel gegeben hat und gesagt, richtet euch danach, haltet euch daran. Und diese Gesetze, die sollten ihnen Orientierung geben, was Gottes Wille ist. Aber sie haben es niemals geschafft, diese ganzen Gesetze zu halten. Sie sind daran gescheitert. Und dann kam Jesus. Und wir wissen, Jesus hat was verändert. Jesus hat sogar gesagt, ich habe die Gesetze erfüllt. Also er braucht sie nicht mehr buchstabengetreu zu erhalten. Aber er hat auch gesagt, kein einziger Punkt von dem Gesetz wird weggestrichen werden oder wird abgeschafft werden, sondern sie bestehen alle trotzdem. Und was er eigentlich meint, ist so, genau das, was ich eben gesagt habe, es geht nicht darum, ein Gesetz buchstabengetreu zu halten, sondern den Sinn zu verstehen und den Sinn zu halten. So, deswegen hat er in einer seiner berühmtesten Predigten, in der Bergpredigt, hat er diese Gesetze, einen Teil der Gesetze, hat er aufgegriffen und deutlich gemacht, worauf es eigentlich ankommt, dass es nicht auf den buchstabengetreuen Nachfolge bzw. Einhaltung kommt, sondern dass aus dem Herzen, aus der Herzensgesinnung das Ganze kommt. Und ich nehme mal ein paar Beispiele. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist ein Schimpfwort, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was sagt Jesus hier oder was will er damit ausdrücken? Die Tötung eines Menschen fängt im Herzen an und nicht erst, wenn du ihm das Messer an die Kehle setzt. Die Tötung eines Menschen fängt im Herzen an. Und wir wissen, dass Worte auch Menschen töten können. Sie fertig machen können. Sie in den Selbstmord treiben können. Ja, auch das ist. Oder sie so fertig machen können, dass sie gar nicht mehr angeguckt werden. Auch das ist Töten letztendlich. So, und das fängt tief im Herzen an. Du magst vielleicht die Gedanken, die du über jemanden hast, die magst du noch unter Kontrolle haben. Ja, du merkst ja, die sind da und die sind aber noch unsichtbar, die sind noch in dir. Und du kannst diese Gedanken zurückhalten, aber sobald sie aus dem Mund herauskommen, sobald du sie äußerst, und es ist egal, ob demjenigen direkt oder über ihn, ja, sobald es aus dem Mund herauskommt, fängst du an, denjenigen zu töten. Und das ist das, was Jesus hier meint. Es geht nicht darum, jemanden wirklich so abzustechen, sondern es geht auch darum, wie gehen wir miteinander um. Ja? So, und das ist schon hart, was Jesus hier sagt. Wenn du sagst, ein Narr, du Idiot, du Blödmann oder was auch immer, dann wirst du von Gott verurteilt werden und ins höllische Feuer geworfen. Das heißt, du wirst das ewige Leben nicht erreichen. Wow, ganz schön hart. Matthäus 5, 27 bis 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Oder schon Ehebruch mit ihr begangen. Sünde beginnt nicht bei der Tat, sondern bereits bei den Gedanken daran. Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Dieses Begehren, wenn du dem nicht Widerstand leistest in deinem Herzen, wenn du weiter guckst und dir ausmalst, wie könnte das denn aussehen, dann fängt der Ehebruch schon an. Selbst wenn du es nicht in die Tat umsetzt, der Ehebruch fängt da schon an. So, darum geht es. Gott möchte die Ehe schützen. Das ist sein Wunsch dabei. Er möchte Ehepartner zusammenhalten. Das ist der Sinn dabei. Nicht nur Ehebruch, die Tat zu verhindern, sondern schon viel, viel früher. Komm erst gar nicht auf den Gedanken. Das macht deine Ehe kaputt. Okay. Es braucht ein reines Herz, um der Sünde zu widerstehen. Anders werden wir das nicht schaffen. Als ich mich bekehrt habe, und natürlich habe ich irgendwann auch mal die Bergpredigt gelesen, und diese beiden Gebote, habe ich gedacht, da war ich ja noch relativ jung, ich war auch noch nicht verheiratet, habe ich gedacht, diese beiden Gebote, das ist vielleicht nicht einfach, das zu halten, aber das kriege ich noch hin. Das schaffe ich. Ich habe nicht vor, jemanden zu töten und ihn fertig zu machen, und ich habe auch nicht vor, irgendjemanden die Ehe zu brechen. Ja, so, gut. Aber dann habe ich Folgendes gelesen. Matthäus 5, 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? Herr, das geht zu weit. Das schaffe ich nicht. Keine Chance. Keine Chance. Also wenn das dein Anspruch ist, muss ich aufgeben. Und wisst ihr, was seine Antwort war? Du musst das gar nicht schaffen. Du musst das nicht schaffen. Ich befähige dich dazu. Tja, also dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gelitten hat und gestorben ist dafür, das wusste ich. Das hatte ich schon begriffen. Und auch, dass er mich durch den Glauben von aller Sünde gereinigt hat. Ich hatte den Vers in Johannes 1, Vers 9 gelesen. Wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also ich wusste, ich habe ein reines Herz. Weil das steht da. Zumindest wenn ich das gemacht habe, ne? Aber das habe ich ja gemacht. Also ich hatte ein reines Herz, die Sünden, meine Schuld war weg. Ich hatte wirklich diese Voraussetzung, was ich eben gesagt habe. Ich bin in der Lage, ich habe ein reines Herz, also kann ich auch ohne Sünde leben. So, aber dann habe ich gesehen, diese Herausforderung, und dann sagt Jesus, ich befähige dich. So, wie sollte ich das denn schaffen? Wie befähigt er mich denn? Wie kann ich das schaffen, ohne Sünde zu leben? Ja, dass er mir die Sünde vergibt. Also wenn ich mal wieder reinfalle, er vergibt mir immer wieder, wusste ich. Aber wie soll ich das schaffen, gar nicht erst reinzufallen? Und dann zeigt er mir Altes Testament. Hesekiel 36, 26 bis 27. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und genau das ist bei der Bekehrung passiert. Steinernes Herz heißt hart. Ja? Ich will. Ja? Ich will und ich mache. Und mir ist doch egal, was die anderen denken. Ich mache das, was ich will. So habe ich, ja, mehr oder weniger haben wir, glaube ich, alle so gehandelt. Ja? Also Stein, da war nichts Empfindsames, sondern ich habe mich hart gemacht. Und so. Und der Herr sagt so, ich wechsle das aus und ich gebe dem fleischernes Herz, das ein, das auch hören kann, das empfindsam ist, das auch reagieren kann, sich bewegen kann und lebendig ist letztendlich. Und ich gebe dir meinen Geist. Ich gebe euch meinen Geist. Das heißt, meine Kraft lege ich in euer Inneres und der herrscht dann in dir. So, du bist nicht mehr nur auf deine eigenen Gedanken und deine eigene Kraft angewiesen, sondern ich gebe dir meine Kraft. Ich gebe dir meinen Geist, auch meinen Sinn. Und dadurch bist du in der Lage, und das ist das, was hier steht. Wir sagen immer, wir sind gereinigt von Jesus, aber wir begehen immer noch Sünde. Was steht denn hier? Ich befähige euch, in meinen Rechtsbestimmungen zu wandeln. Und ich lege sie in euer Herz. Das heißt, ihr braucht keine Gesetze auswendig zu lernen, sondern ich gebe euch die Richtung. Ich sage, was richtig und was falsch ist. Ich erinnere euch daran. Das ist das. Also es ist nicht das Gewissen alleine, sondern es ist der Geist Gottes in uns. Wenn wir uns dann bekehrt haben, wenn Jesus uns rein gemacht hat und wieder mit Gott verbunden hat, dann haben wir seinen Geist und sein Geist weiß, was er will. Weil das ist Gottes Geist. Und der Gottesgeist kennt seine Ordnung. Also, wo liegt das Problem? Ich versuche jetzt nicht, mich als den Tollen, der alles schafft und niemals was keine Fehler macht, darzustellen. Das versteht mich richtig, aber ich möchte uns herausfordern, mich genauso. Es ist möglich. Er hat uns alles gegeben, was dazu nötig ist. Er hat uns ein reines Herz gegeben, er hat seinen Geist gegeben, seine Kraft gegeben. Wir können das. Was müssen wir denn nur tun? Also ich lese erstmal einen Römerbrief. Paulus drückt das im Römerbrief auch nochmal aus. Das, was ich gerade eben gesagt habe, das mit diesem neuen Herzen, diese Umwandlung des Herzens und auch, dass wir seinen Geist gekriegt haben. So, Römer 8, 1-8. Es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Wir werden nicht mehr verurteilt werden. Und das heißt, auch Gott verurteilt uns nicht am Ende, wenn wir vor ihm stehen und er uns richtet. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Also nicht das Gesetz ist das Problem, sondern wir. Deshalb hat Gott seinen Sohn gegen die Sünde in diese Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden, und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die sich von ihrer Natur bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Nochmal anders ausgedrückt, wenn du es aus eigener Kraft versuchst, wirst du scheitern. Aus mir heraus, aus meinem Vermögen heraus, werde ich es nicht schaffen. Dann werde ich immer wieder sündigen. Aber wenn ich mich zu ihm hin ausrichte und sage, Herr, schenk du mir Gnade und gib du mir deine Kraft und leite du mich und ich das auch tue, was er mir sagt, das ist natürlich Voraussetzung, dann werde ich es schaffen, dann ist es möglich, es ist möglich. Das heißt, Jesus befähigt mich dazu, ohne Sünde zu leben. Das ist übrigens auch sein Ziel gewesen, von Anfang an. Und wir werden, also wenn du mal die Bibel liest, Neues Testament, du wirst so viele Stellen finden, wo wir da immer wieder darauf hingewiesen, dass wir ohne Sünde leben. Dass wir uns an ihm festhalten, dass wir uns an ihm orientieren. Immer und immer wieder. Und manchmal sehr, sehr hart, ja, sehr deutlich, manchmal liebevoll, aber die Intensität, mit der das da im Wort steht, heißt für mich, der Herr wirbt mit allem, was er hat, darum, dass wir ohne Sünde leben. Und wir nehmen das manchmal, also geht mir selber wirklich auch so, deswegen die Ermahnung geben wir ganz genauso. Wir nehmen das manchmal so locker und leicht. Ja, der Herr vergibt uns ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, was Jesus dafür getan hat, damit wir ohne Sünde leben können, was er erlitten hat, was er für Schmerzen auf sich genommen hat, er hat den Tod auf sich genommen, damit wir das können und wir gehen da so leichtfertig mit um. Also mich macht das richtig betroffen manches Mal, wenn ich daran denke. So, ja, ich weiß, ich kann immer noch sündigen. Das ist mir auch bewusst. Es ist nicht abgestellt, es ist kein Schalter umgelegt und weil ich jetzt ein neues Herz habe, lebe ich nur noch danach. Ich kann immer noch sündigen. Die alte Natur meldet sich oft genug. Ja? Und dann ist die Frage und dann stehe ich vor dieser Entscheidung und ich muss dann eine Entscheidung treffen. Wonach richte ich mich? Nach dem, was meine Natur mir sagt, meine Begierde, mein Verlangen, das, was ich gut finde oder das, was der Geist mir sagt. Oder habe ich den Geist schon so an die Seite gedrängt, dass ich auf ihn nicht mehr hören kann? Ich kann meiner Natur widerstehen. Und der Herr gibt mir Kraft dazu. Hat sie mir gegeben und gibt sie mir immer wieder neu. Und ich kann widerstehen. Wenn ich nicht widerstehe, ist meine Schuld, nicht seine. Ja, und ich weiß, er vergibt mir immer wieder. Weil er möchte, dass ich ohne Sünde lebe. Er möchte nicht, dass es mir schlecht geht. Weil jede Sünde wird auch eine Auswirkung auf mich haben. Es ist ja nicht ohne Grund, dass wir ohne Sünde leben sollen. Er will, dass es uns gut geht. Und jede Sünde in unserem Leben macht irgendwas kaputt in unserem Leben. So, woher weiß ich, was das Richtige ist? Muss ich nicht wissen. Wie gesagt, ich muss keine 400 Gesetze auswendig lernen oder sonst irgendwas. Es ist gut, in der Bibel zu lesen und auch zu wissen und zu verstehen, was Gott möchte. Das auf jeden Fall. Und es ist auch gut, auch mal die Gesetze zu lesen. Wobei, wir müssen keine Opfer mehr, Opfertiere mehr bringen. Also das sind ein Teil der Gesetze, gilt wirklich nicht für uns. Aber zum Beispiel, du sollst nicht töten. Das ist die 10 Gebote, die halten wir sowieso. So, ich muss sie nicht alle wissen. Der Geist weiß das. Und der Geist wohnt in mir. Den kann ich jederzeit fragen, wenn er es mir nicht sowieso sagt. Und das will er. Er will nämlich, dass ich geradeaus gehe. So, brauche ich mir wirklich keine Gedanken machen. Ich muss nur offene Ohren haben, innere Ohren auf Gott hören. Und er gibt mir Antwort. Und er weist mich, und das habe ich immer wieder erlebt, die größten Böcke, die ich geschossen habe, er weist mich liebevoll darauf hin. Nie so dieser drohende Zeigefinger, was hast du nur getan? So weit ist es zumindest bei mir noch nicht gekommen. Ich weiß, dass er das kann. Ich habe sowas schon erlebt, tatsächlich bei anderen. Und Da muss aber so viel Ignoranz bei dem hier, so viel Widerstand gegen den Heiligen Geist sein, bevor der Heilige Geist wirklich so ermahnend spricht und wirklich auch Druck ausübt. Und zwar warum? Ich will nicht, dass du im höllischen Feuer landest. Das ist der Grund. Und deswegen spricht er manchmal auch wirklich ernst. Das ist so wie wir mit unseren Kindern. Wir lassen unsere Kinder doch nicht einfach irgendwo ins Unheil laufen. Wenn, dann werden wir sie auch mit drastischen Mitteln daran hindern. Ja, wenn sie sich weigern. Ich lasse sie nicht einfach so von Auto laufen. Ja. Irgendwann muss ich sie laufen lassen, wenn sie erwachsen sind. Aber solange ich Verantwortung für meine Kinder habe, werde ich das nicht tun. Und der Heilige Geist ist genauso. Er wird alles tun, damit er uns davor bewahrt. Aber letztendlich muss er uns laufen lassen, wenn wir uns weigern. Weil wir haben freien Willen. So. Wenn wir denn doch mal was Falsches machen, immer wieder, ich weiß, Jesus, wir können jederzeit zu Jesus kommen. Wir dürfen uns schämen, doch ja. Ich will nicht sagen, wir brauchen uns nicht schämen, das stimmt nicht. Wir sollen uns schämen für das, was wir getan haben. Wir sollen wirklich Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir wirklich leid. Und ich muss dein Opfer schon wieder in Anspruch nehmen. Aber ich danke dir dafür, dass du das mir gerne vergibst und mich wieder reinigst. Und er reinigt mich. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Immer und immer wieder. Warum soll ich ohne jede Sünde leben? Jesus, vergib mir doch immer wieder. Also kann ich mir doch die eine oder andere Sache leisten. Einfach deshalb, damit es dir und auch anderen gut geht. Weil es das Beste für dich ist. Das Beste. Du bleibst in der Gegenwart Gottes, du genießt seine Liebe, du genießt seine Fürsorge. Und um jetzt nicht noch viel mehr aufzuzählen, letztendlich ist das die Voraussetzung dafür, dass wir das ewige Leben bekommen. Das wissen wir. Mit Sünde kommen wir nicht ins ewige Leben. Dazu brauchen wir diese Reinigung. Darum ist Jesus gekommen. So, und um das Ganze mal bildhaft zu machen und nicht nur zu theoretisch. Wir haben in dieser Woche im Garten gearbeitet und da war ein Klecks Katzenschiete. Wisst ihr, wie die stinkt? Das war nur ein kleines Häufchen. Oh, und ich habe dann so ein Schäufelchen genommen und die weggebracht und mir ist, das war so kurz davor, wirklich. Das, oh. Okay, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ich bin aus Versehen reingetreten, bevor ich diesen Haufen gemerkt habe. Ne? Ich habe gedacht, was stinkt denn hier so? Oh, gut. Sünde ist wie Katzenschiete. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Mir kam das so dabei, als ich das vorbereitete. Ein ganz kleines bisschen davon und du fängst an zu stinken. Und du weißt nicht mehr genau wo. Es stinkt unendlich. Bist du schon mal in ein Auto gestiegen und bist vorher in sowas reingetreten? Oh. Da hilft alle Lüftung nichts. Da hilft nur aussteigen und die Schuhe rausstellen. Ja, man kann damit leben. Vielleicht sogar ohne krank zu werden. Mit Katzenschiete irgendwo. Es fühlt sich nicht gut an, aber man lebt. Und vielleicht wird man auch krank davon, aber man lebt trotzdem. Und wenn man der Einzige ist, dann kann man das vielleicht sogar noch aushalten. Man gewöhnt sich an Gestank, tatsächlich. Irgendwann riecht man das nicht mehr. Das ist bei Sünde auch so. Mit der Zeit gewöhnt man sich an manche Dinge, auch an den Gestank von Sünde, auch an die Auswirkungen von Sünde. Man gewöhnt sich daran. Ob sich die anderen daran gewöhnen, weiß ich nicht. Und die Frage ist, willst du dich daran gewöhnen? Oder willst du lieber sauber bleiben? Ich hoffe, ihr behaltet dieses Bild, wenn das nächste Mal diese Frage ansteht. Sauber oder nicht sauber? Behaltet das mal im Kopf. Sünde ist wie Katzenschiete. Du kannst sie loswerden. Aber willst du wirklich eine Zeit lang damit rumlaufen? Ich glaube, wenn du nachher an der Kaffeetheke stehst und bist vorher in Kaffee, du wirst dich wundern, die Leute werden. Oder aber, was auch möglich ist, ich würde dir das nicht raten, aber was natürlich auch will, die gibst du das davon ab. Dann stinkt der genauso. In Gemeinschaft stinkt es sich besser und man gewöhnt sich dran. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sauber und gut riechend ist besser. Ich weiß, es ist ein Bild und das ist bestimmt eigentlich Lappalie gegen Sünde, weil Katzenschiete kann man wirklich abwaschen. Sünde ist tödlich. Aber Sünde kann man auch loswerden bei Jesus. Und dazu lade ich dich ein. Jesus bietet dir an, dich reinzuwaschen. Die Katzenschiete muss er selber abwaschen, aber die Sünde, die kann Jesus reinwaschen. Dafür hat er sein Blut vergossen. Und bleib dabei, bleib sauber. Bleib sauber, du kannst das. Also um die Frage zu beantworten, ohne jede Sünde machbar oder keine Chance, es ist machbar. Triff die richtigen Entscheidungen. Ja, ich weiß, wir sind nicht perfekt, auch ich bin nicht perfekt. Machen wir es so, wie Alex das vorhin gesagt hat. Bitten wir um Vergebung, und zwar nicht nur bei Jesus, sondern auch bei dem, den wir schlecht behandelt haben. Oder was wir falsch gemacht haben, bringen wir das wieder in Ordnung. Und dann ist das in Ordnung. Wir können ohne Sünde leben. So, falls du Jesus noch nicht kennst und immer noch unter Schuld leidest, ich lade dich ein, Jesus ist hier und du darfst die Einladung von ihm annehmen und du darfst wirklich alle Schuld bei ihm loswerden. Und das fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Deswegen, ich lade dich ein. Du kannst das für dich machen. Auch natürlich, auch wenn du schon Jesus angenommen hast und merkst, ja, da stinkt noch was. Und ich möchte das loswerden. Du kannst das für dich alleine machen. Du kannst das aber auch mit jemandem zusammen machen. Manchmal ist das gut, das mit jemandem zusammen zu machen, das zu offenbaren. Und der kann dir dann Vergebung zusprechen. Und das kannst du auch in Anspruch nehmen. Nicht wir können vergeben, aber Jesus kann vergeben und wir können dir das zusprechen, wir können für dich beten. Also jeder, der so ein Namensschild hat, den darfst du ansprechen. Wir hören auf dich und beten gerne mit dir. Amen.